Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Guten Morgen.
Morgen. Wir haben uns in den letzten beiden Wochen ja einmal genauer mit der Relay-App und der Bison-App auseinandergesetzt und in dieser Folge möchten wir beispielhaft 7 weitere Kauf- bzw. Verkaufsplattformen mit euch ja besprechen bzw. für euch die Vor- und Nachteile darstellen. Der Tiefgang ist natürlich nicht vergleichbar jetzt mit der Relay-Folge oder der Bison-Folge, weil wir jetzt eben in der einzelnen Folge hier gleich 7 Stück besprechen. Es sind auch keine kleineren Plattformen, von denen man vielleicht noch nie gehört hat, sondern das sind wirklich so mit die größten Plattformen, auf die man eben stößt, wenn man ja danach googelt, wo man Bitcoin kaufen und verkaufen kann. Und wenn wir nichts anderes sagen, dann gilt eben der Grundsatz, dass man so einen KYC-Prozess durchlaufen muss und dass die Plattformen die Bitcoins für euch halten. Also ihr habt kein eigenes Wallet, außer wir sagen was anderes.
Genau.
Okay, so viel vorneweg. Bevor wir mit der eigentlichen Folge anfangen, noch eine kurze Frage an dich, Jonas. Wie ist es denn aus mit dem Verifizierungsprozess von letzter Woche? Hat sich da mittlerweile was getan oder nicht?
Nein, die Bison-App hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Das ist, glaube ich, jetzt sind es 9 Tage her. Und wir hatten auch bei Twitter 1-2 Personen, die uns geschrieben hatten, dass ich glaube, die höchste Zeit waren 4 Wochen bis jetzt. Mhm. Also heißt, man muss da schon ganz schön lange warten, bis man dran an der Reihe ist. Und muss sich jeder jetzt eben selber seine Gedanken darüber machen, was das bedeutet, ob das ein Punkt ist, dass man eben sagt, man wartet so lange oder man wechselt eben auf eine andere Plattform. Und das ist schon interessant, wobei wir ja selber auch, du hattest ja den Punkt, wir haben ja auch selber Erfahrungen gemacht mit IDnow, die ja die Dienstleister sind für die Bison-App.
Genau, ich wollte gerade sagen, das macht ja nicht Bison direkt, sondern eben IDnow. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Bison bzw. die ja, Gesellschaften, die im Hintergrund stehen, die wir letzte Woche aufgezeigt haben, auch nicht glücklich darüber sind, dass das bei IDnow gerade so schleppend verläuft. Aber ja, weil du es gerade angesprochen hast, wir mussten letzt auch wieder so einen Verifizierungsprozess durchlaufen, eben auch mittels IDnow. Und naja, das lief dann so ab, wie das eben abläuft. Ich habe dann ja die App runtergeladen auf meinem Handy, habe meinen Personalausweis in die Kamera gehalten und dann fragt mich der Mitarbeiter, ob das okay ist, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Ist ja auch eine übliche Frage und ich habe die Frage dann verneint, weil ich habe mir gedacht, im Endeffekt reicht es ja schon, wenn meine Daten hier, der Personalausweis durchs Internet geht, dann muss man nicht noch mein Gesicht und alles, was zu dem Prozess eben dazugehört, aufzeichnen. Und dann meint der Mitarbeiter einfach, gut, schade, dann müssen wir das Gespräch an dieser Stelle beenden. Und ich habe dann gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also wenn ihr mir die Frage stellt, muss ich doch die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Aber gut, dem war nicht so. Und naja, da wir das gebraucht haben, musste ich dann den sauren Apfel beißen und habe es dann halt traurigerweise abnicken müssen, um den Prozess voranzubringen. Aber gut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal ist so ein Verifizierungsprozess müßig. Aber ja, wir haben es ja schon angesprochen, Bison selbst kann da wenig dafür, weil die ja einfach nur den Dienstleister nutzen. Und wenn die nicht in die Gänge kommen, werden sich die ganzen Bison-Jungs und Mädels auch aufregen.
Ja, oder man könnte aber auch, ich würde darum sagen, die Bison-App hat sicherlich da irgendwelche Kapazitäten gekauft, denke ich mal, um das dann irgendwie anders zu machen. Und dann müsste man irgendwie gucken, aber wir können es nicht ändern, so ist es halt. Und das ist unterschiedlich. So. Und das nur so, glaube ich, als kurzer Zwischenruf zur letzten Folge nochmal.
Genau, also wir haben es noch nicht geschafft, ein Konto bei Bison zu eröffnen.
Wir werden noch auf dem Laufenden halten. Wenn es soweit ist, dann werde ich ganz groß viel jubeln wahrscheinlich.
Okay, also um die Plattform, die es heute gehen soll, sind unter anderem, beziehungsweise sind Bitwalla, Bitcoin.de, Bitpanda, Kraken, Bitstamp, Binance und Coinbase. Und wir vergleichen die Plattformen wieder anhand unserer Kriterien, nämlich im Hinblick auf die Anmeldung, die unterschiedlichen Funktionen, die Bedienung, die Gebühren. Und wir schauen uns auch an, was es mit Sicherheit beziehungsweise dem Vertrauen in die jeweilige Plattform auf sich hat. Insbesondere, ob es schon Vorfälle gab hinsichtlich Hacking oder irgendwas in der Richtung, dass mal irgendwelche Datenpakete abgegriffen wurden oder was auch immer. Schauen wir uns gleich im Detail an. Möchtest du vielleicht vorneweg noch 2-3 Sätze sagen, die ja allgemein für alle Plattformen gelten, die wir jetzt besprechen?
Ja, gerne. Also man kann sagen, diese Plattformen unterscheiden sich eigentlich nicht wirklich untereinander. Deshalb packen wir es zusammen in eine Folge, weil sonst hätten wir es aufgeteilt. Aber alles sind eigentlich insgesamt immer über den Browser verfügbar. Und teilweise haben sie auch eine App. Das sieht man aber auch relativ schnell dann. Und sie funktionieren eigentlich alle relativ gleich. Jeder, der mal so eine Seite benutzt hat, funktioniert eigentlich auf der gleichen Basis. Wir werden es auch nachher kurz durchgehen, wie das funktioniert dann. Und sie unterscheiden sich halt, ja, im Bereich Gebühren vor allem, wie du schon gesagt hast, Sicherheit so ein bisschen. Das werden wir auch dann gleich noch ein bisschen aufschlüsseln. Und der Punkt ist halt eben, man kann da schlecht eine Empfehlung abgeben, weil jeder so ein bisschen diese Punkte selbst bewertet und auch gewichtet. Klar. Deswegen möchten wir jetzt einfach nur dann zeigen, okay, hey, so sieht es hier aus. Und nachher muss wirklich jeder selbst raussuchen, was für ihn am besten ist und am besten auch ausprobieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb einfach mal anmelden, kleinen Betrag nehmen, da testen, wie das funktioniert mit Bitcoin kaufen, verkaufen, wie man es versendet. Und wenn es dann ein gutes Gefühl dabei ist und man das Vertrauen daran hat und sich dabei wohlfühlt, dann kann man es gern benutzen. Und aber manche Punkte ja eben noch zum Thema Sicherheit, weil das ganz, ganz wichtig ist und nicht nur beim Bitcoin-Bereich eben, ist zum Beispiel niemals die Adressen irgendwie aus einer E-Mail rauskopieren oder irgendwo auf einen Link klicken, sondern immer schön vorher die Adresse per Hand eingeben, am besten als Lesezeichen abspeichern, weil es gibt auch schon manipulierte Adressen im Internet, die dann ganz, ganz dubios sind. Natürlich klassisches sicheres Passwort verwenden und die Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwenden. Dabei loggt man sich ja ein und dann bestätigt man das Ganze eben nochmal mit einem unabhängigen Code auf dem Handy zum Beispiel. Also mit dem Thema nochmal auseinandersetzen ist ganz wichtig. Und ja, so als Anfang einfach nochmal das Thema, ihr vertraut den Plattformen mit eurem Geld. Es geht hier um Geld, das heißt also, ihr müsst euch wohlfühlen. Und deshalb passt da ein bisschen auf, gesunder Menschenverstand ist nie so schlecht. Und das so als erstes Wort, um nachher mal einzusteigen, wie die Plattform an sich denn aussehen. Das
ist nie schlecht, gesunder Menschenverstand.
Es schützt wahrscheinlich relativ viel und die meisten von vor dem Schlimmsten.
Okay, dann kommen wir doch direkt zur Anmeldung beziehungsweise zu dem eingangs erwähnten KYC-Prozess, der ja so oder ähnlich wie jetzt bei IDnow bei allen Plattformen erforderlich ist, oder?
Genau. Also wir haben uns selber gefragt, ob das bei allen Plattformen so ist, ob wir eine finden, die das nicht braucht. Aber alle dieser 7 Plattformen benötigen immer irgendwie ein Ausweisdokument, also ein Personalausweis, einen Reisepass, um dich zu verifizieren. Der Prozess an sich, wie der abläuft, ist geteilt. Es gibt manche, die es eben so machen wie jetzt die Bison-App, in diesem klassischen Video-Ident-Verfahren. Das heißt, du musst mit jemandem aktiv sprechen. Das sind die meisten eigentlich. Und dann gibt es aber andere, wie zum Beispiel Kraken oder Bitstamp. Bei denen lädst du dann zum Beispiel auch das Foto einfach hoch als Ausweis, also das Dokument, gescannt hoch. Und dann überprüfen die das halt eben extern oder intern, je nachdem. Und auch da ist bei beiden Punkten eben, ja, kann halt eine Wartezeit dabei sein. Das wird nicht sofort wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde funktionieren. Wenn du Pech hast, kann es halt Wochen, Tage dauern.
Ja, vor allem jetzt, wo der Bitcoin-Preis so durch die Decke ging, ist ja klar, dass die Nachfrage steigt.
Auf jeden Fall, genau. Und da auch nochmal den Hinweis, wir haben es letzte Woche schon drüber gesprochen gehabt, dieses Thema, man muss sich bewusst sein, welche Daten man preisgibt, dass man Daten preisgibt. Und muss man sich eben selber wissen, möchte ich das so machen, möchte ich meinen Personalausweis in der Kamera halten mit allen Daten und wer das nachher auch alles verarbeitet. Das ist halt so ein Punkt, den man, ja, muss man sich überlegen. Andererseits kommt man auch nicht drum herum, teilweise, wenn man es machen will, wie du es ja auch gemacht hast. Wenn du gesagt hättest, ja, nö, keine Lust drauf, will ich nicht, ja, dann wärst du jetzt, hättest du was anderes suchen müssen.
Hätten wir Pech gehabt, genau. Ja. Also, wir sind ein Stück weit ja auch darauf angewiesen, dass es dann weitergeht.
Richtig. Oder musst halt eben andere Wege finden, die möglicherweise nicht so komfortabel sind. Aber um das zusammenzufassen, eben die Anmeldung ist bei allen genau gleich. Man kann sich also darauf einstellen, dass man auf jeden Fall einen Personalausweis braucht, um sich da anzumelden.
Ja, also wir wollen hier natürlich nicht sagen, dass Relay jetzt einzigartig ist oder so. Das sind eben diese 7 Plattformen, die wir jetzt beispielhaft genannt haben. Dort läuft es halt anders ab. Es gibt mit Sicherheit auch noch weitere Plattformen, die wir vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben, wo man ohne KYC Bitcoin kaufen und verkaufen kann. Aber bei den 7 ist es eben so, dass man als Minimum ein Foto seines Personalausweises oder wahrscheinlich auch Reisepass, die nehmen wir meistens beides, hochladen muss.
Genau. Die Relay-App, wie du gesagt hast, sticht da halt ein bisschen raus an diesem, in dieser Funktion sticht sie halt dadurch raus, dass eben diese Verifizierung nicht machen muss. Deshalb, das ist so der Punkt, wo sie halt eben so ein bisschen, ist ein Alleinstellungsmerkmal hat in dem Moment.
Klar. Okay. Gut, wie sieht's mit den Funktionen aus? Also wir haben ja für uns erkannt, dass die Sparplanfunktion eben wichtig ist. Andere Hörerinnen und Hörer sehen das vielleicht anders, ist ja auch okay. Bieten denn die genannten Plattformen eine Sparplanfunktion oder beziehen sich die meisten auf einen Einmalkauf?
Die meisten beziehen sich wirklich nur auf diesen klassischen Einmalkauf, Kauf und Verkauf von Bitcoin. Das heißt also, man dieses Thema aktives Handeln. Ich sehe jetzt den Preis, der steht jetzt bei Betrag X. Ich möchte jetzt 500 Euro da investieren. Ich kaufe sofort, auch zu diesem Preis und habe keine Wartedauer dabei. Das ist so die Hauptfunktion der Plattform. Und es gibt aber zwei Anbieter, die zum Beispiel, also Bitpanda, die kommen aus Österreich, also auch deutschsprachig, sind auch ein bisschen länger am Markt schon, auch relativ, ja, so eine relativ gute, habe ich glaube ich auch selber schon mal benutzt. Ganz coole Übersicht insgesamt. Mhm. Und Coinbase hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört. Von,
ja,
waren sie am längsten dabei, sind aus den USA, sind auch, wollen jetzt an die Börse gehen. Und die beiden haben beide die Funktion, eben zu sagen, ich kann einen wiederkehrenden Kauf in Bitcoin eben durchführen. Mhm. Und das sind aber die einzigen zwei. Die anderen haben das aber auf jeden Fall nicht aktiv beworben. Und da müsstest du halt dann das per Hand machen und das halt jedes Mal manuell ausführen. Und ansonsten hast du halt bei allen den größeren Plattformen halt noch viel, viel mehr Funktionen und Möglichkeiten, die halt irgendwie eine Chart-Analyse anbieten. Du hast also Charts ohne Ende. Du kannst viele, viele andere Kryptowährungen kaufen, die wir nicht ansprechen aktuell. Bei uns geht es ja nur um Bitcoin. Dann hast du, bei manchen hast du, bei Bitwala hast du zum Beispiel ein Girokonto und eigenes. Das heißt, du hast eine richtige Bank, mit der du auch dann Daueraufträge und Überweisungen durchführen kannst. Mhm. Dann hast du wieder andere, die dann irgendwelche Trading-Sachen machen für Future und Shortening und so allem drum und dran, was wir, das brauchen wahrscheinlich die wenigsten. Oder kriegst eine eigene Kreditkarte dazu. Das sind also Gimmicks, die dazukommen. Mhm. Aber alle haben wirklich diese Funktion, ich möchte Bitcoin kaufen jetzt und möchte Bitcoin jetzt verkaufen. Und das können sie natürlich alle.
Also die Funktionen orientieren sich natürlich an der Zielgruppe. Wenn der Plattform jetzt Trader als Zielgruppe für sich ausmacht, dann ist irgendwo naheliegend, dass da mehrere Funktionen im Hinblick auf Trading eben auch integriert sind, wie zum Beispiel Charts. Und gut, wenn man das nicht braucht, dann muss ich es auch nicht integrieren als Softwareentwickler.
Genau.
Okay, die Bedienung ist bei den meisten, wenn ich es richtig gesehen habe, im Browser möglich.
Teilweise. Und manche, so viele, ich glaube, die Bitpanda haben zum Beispiel auch eine App dazu. Und ich glaube, die meisten,
Ja klar, also manche haben Apps,
ja, aber ja, genau. Grundsätzlich alle sind auf jeden Fall im Browser und zusätzlich haben sie Apps. Sorry, das habe ich jetzt deine Frage ein bisschen falsch verstanden. Genau.
Vielleicht alles gut. Ist ja egal.
Genau, und die Bedienung kannst du wenn wir einfach ganz kurz durchgehen kommen, weil bei allen ist das Schema genau gleich, bei der Anmeldung zum Beispiel und der Registrierung, weil das ist ja der erste Punkt, den viele ja wissen wollen. Das heißt, du meldest dich einfach an, Passwort, Benutzernamen, manchmal natürlich deine ganz normalen Adressdaten, brauchst du ja dann. Und dann kommt dieser Schritt des Verifizierungsprozesses, den wir schon angesprochen haben, der immer ein bisschen anders abläuft. Dann ist dieses, wenn du nach der Wartezeit, hoffentlich sehr relativ kurz, ist es durch, dann hast du dein Konto eröffnet und danach kannst du anschließend dein Guthaben aufladen online. Das heißt also, meistens bei allen kannst du mit der SEPA-Überweisung überweisen. Das heißt, du schickst also von deinem Bankkonto an dein Online-Konto dann eben das Geld. Die SEPA-Überweisung sollte eigentlich bei allen kostenlos sein, auch egal, ob das wo der Standort der Plattform ist. Aber wir haben auch schon gehört, es gibt teilweise immer noch Banken, die für Auslandsüberweisungen auch noch immer noch Gebühren verlangen. Deshalb also darauf achten, je nachdem wie alt oder wie ein bisschen traditioneller die Bank ist, glaube ich, umso höher ist die Chance, dass man noch ein bisschen Gebühren zahlen muss. Bei den neueren Online-Banken vor allem ist das, glaube ich, fällt das alles weg. Genau, und teilweise kannst du auch mit Kreditkarte aufladen, da hast du halt höhere Gebühren, da zahlst du auch dafür. Dafür hast du dein Geld aber auch sofort da und kannst sofort auch kaufen dann. Und wenn das Geld dann da ist, klickst du meistens irgendwie Bitcoin kaufen, siehst den Preis, gibst ein, wie viel du kaufen möchtest, siehst dann, wie viel Bitcoin du dafür erhältst und zack, das war's dann. Und dann hast du deine Bitcoin auf deinem Wallet liegen, auf deinem Online-Wallet erstmal liegen und das war eigentlich schon der ganze Prozess des Kaufens. Und genauso Verkaufen funktioniert genauso. Also ist bei allen genau gleich und sehr einfach.
Bei den meisten Plattformen, beziehungsweise bei 6 der 7, zu der 7. kommen wir gleich, ist es so, dass man dann einfach ein Guthaben hat in seinem Konto und von diesem Guthaben kauft man dann eben Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen, je nachdem, welche Kryptowährungen eben unterstützt werden und kann genauso einfach auch wieder verkaufen. Also wenn das Guthaben mal auf deinem Konto ist, wenn dein Konto aufgeladen ist, dann kannst du einfach mit einem Klick kaufen und verkaufen.
Genau, richtig. Okay. Und du hast es schon angesprochen, einen Unterschied gibt es bei einer Plattform, nämlich Bitcoin.de, das hat man vielleicht auch schon mal von denen gehört, die gibt es jetzt schon fast 10 Jahre. Das ist eher so ein bisschen eine Art Marktplatz. Die bringen also Käufer und Verkäufer zueinander. Mhm. Und du hast, wenn du das kaufen möchtest, hast du so eine Liste der Verkäufer, die dann sagen, okay, da siehst du dann, Verkäufer X verkauft 0,5 Bitcoin für den Preis und der verkauft 0,4 für den Preis. Und wenn du jetzt dann zum Beispiel 0,5 kaufen willst, kannst du danach filtern, wie viel dann verkauft wird von irgendjemand. Und danach suchst du eben deinen Verkäufer direkt aus und kaufst dann von ihm die Bitcoin ab. Und Bitcoin.de fungiert da eher als Art Vermittler. Und am Ende hast du nämlich dann auch die Kontodaten des Verkäufers und über die überweist du dann direkt auch.
Okay.
Das heißt also, so funktioniert es dann. Und bei allen anderen ist es wirklich so, da hast du einen großen Pool, du gibst einfach nur ein, ich möchte für 500 Euro Bitcoin kaufen und dann kannst du es sofort kaufen.
Genau.
Für einen bestimmten Preis, den Marktpreis, der angegeben ist in dem Moment.
Bei Bitcoin.de war ich lustigerweise ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit Bitcoin zu beschäftigen und war dann irritiert über die Aufmachung. Ich habe zuerst gedacht, ich würde irgendwas falsch machen, weil das eben so dargestellt wird, wie du es gerade gesagt hast, dass man dann halt eine Liste an potenziellen Verkäufern zieht. Und ich war irritiert davon, dass ich jetzt eben nicht für genau den Betrag, den ich angegeben habe, Bitcoin kaufen kann. Aber wie du gesagt hast, Bitcoin.de ist da ja sozusagen ein Unikat und agiert eher als Vermittler als Broker oder Börse.
Genau, das ist, glaube ich, eher so eine Plattform, wie man ich sagen würde, wenn du das erste Mal kaufen willst, würde ich mal sagen, nimmst du eben vielleicht eine andere Plattform, die so ein bisschen übersichtlicher ist. Und auch man kann sich auf jeden Fall mal angucken, dadurch, dass sie einfach auch die älteste ist. Und ja, aber es halt läuft ein bisschen anders ab als die anderen sechs Plattformen auf jeden Fall.
Okay.
Genau.
Gut, dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, nämlich dem der Gebühren. Da haben wir ja bei der Relay-App erwähnt, dass die ziemlich hoch sind mit 3%. Bei all den genannten Plattformen heute sind die Gebühren deutlich niedriger. Zeig dir doch einfach mal auf.
Bei dem Blick auf die Gebühren sieht man, dass die Relay-App-Gebühren, also jetzt nicht nur, wie du gesagt hast, verhältnismäßig hoch sind oder ziemlich hoch sind.
Ja, sie sind gesagt, eben hoch.
Ja, genau. Wenn man die mal jetzt hier anguckt, denkst du, oha, die sind richtig hoch.
Ja, so das teilweise ist 30-fache von
genau,
zum Beispiel Binance.
Aber wir kommen gleich noch dazu, wie man das einordnen muss. Also wir haben jetzt zum Beispiel Binance. Das Binance, muss man zu sagen, das ist eine aus China stammende Plattform, die aber auch nicht mehr in China, glaube ich, ihren Besitz hat, sondern jetzt durch die Regulation dort auch wieder gewandert ist und versucht immer so ein bisschen der Regulation auszuweichen. Ich glaube, sie sind sogar auf Malta teilweise gewesen, weil Malta sehr krypto- und Bitcoin-freundlich ist von der Regulation.
Okay.
Und Binance ist da so ein bisschen, das ist die größte Plattform überhaupt mit dem Volumen, glaube ich, insgesamt. Gibt es erst seit 2017. Ist so ein bisschen, ich würde es mal als dubios, ist vielleicht hart gegriffen, aber jetzt nicht so, rechtlich nicht so greifbar, wie man sich vielleicht vorstellt von anderen Sachen. Und da sind die Gebühren halt die niedrigsten mit 0,1%. Das heißt also, du bei einem Kauf von Bitcoin zahlst du eben nur 0,1% Gebühren dafür. Was halt schon wahnsinnig, wahnsinnig günstig ist.
Ja, klar.
Genau. Und dann hast du als nächstes halt eben mit 0,26% ungefähr ist bei Kraken. Die kommen aus den USA. Die sind auch sehr, sehr bekannt und auch eigentlich auch eine sehr, sehr große. Das heißt also, wenn ich mich da unterscheiden müsste, würde ich sagen, okay, ich gehe lieber zu den zweiteren aus den USA, weil es eben ein bisschen seriöser wirkt. Und dann geht es schon weiter in den Schritten mit 0,5 bei Bitstamp. Die Bitstamp kommt ursprünglich aus Slowenien, also Europa, sitzen jetzt in Luxemburg. Wahrscheinlich auch steuerrechtliche Vorteile, denke ich mal. Und Bitcoin.de hat 0,5% jeweils für den Käufer und den Verkäufer. Also so dann die Mitte. Dann hast du Bitwala mit 1%. Und dann kommen halt am Schlusslicht sind dann eben Bitpanda und Coinbase, die zwei eben, die den Sparplan haben. Da zahlst du halt 1,5%. Das heißt, also man sieht hier schon einen Unterschied von 0,1 bis zu 1,5. Und bei der Relay-App ist es dann eben dann nochmal das Doppelte mit 3%. Und das muss man sich eben vor Augen führen und sich das auch bewusst machen.
Ja.
Der andere Punkt ist aber halt, dass diese Gebühren teilweise, die sind teilweise auch, die kann man alle nachlesen, auch bevor man sich registriert. Das ist das Schöne. Also man kann, bevor man anfängt, kann man nachlesen, was es alles kostet. Und es kommt halt eben noch dazu, dass bei vielen du, wenn du zum Beispiel klassisch, was wir ja auch empfehlen, du kaufst deine Bitcoin auf der Plattform und möchtest die jetzt zum Beispiel an eine Hardware-Wallet senden, was ja viele machen und da haben ja auch viele Hörer von uns geschrieben, dass da eben halt nochmal Gebühren dazu kommen. Das heißt also, ich zahle dann nochmal extra Gebühren dafür, dass ich meine Bitcoin transferieren kann von meinem Online-Wallet bei der Plattform auf mein Hardware-Wallet.
Genau, und das sind also zum Beispiel zusätzlich zu den Gebühren, die ohnehin entstehen im Bitcoin-Netzwerk, die ja gerade auch sehr hoch sind, kommt eben teilweise noch eine zusätzliche Auszahlungsgebühr der jeweiligen Plattform.
Genau. Die Auszahlungsgebühr hat eben dann nichts mit Bitcoin selber zu tun, sondern es ist wirklich nur von den Plattformen selber vorgegeben.
Ja, genau.
Und die sind meistens ein fester Betrag. Bei Kraken ist es, glaube ich, 0,0005 Bitcoin. So dieses klassische Bitstamp auch so in der Richtung. Und das kann man vorher gucken. Bei den meisten ist es nämlich dabei. Und das kommt halt eben oben drauf. Das muss man dazu rechnen. Bei Relay zum Beispiel hast du diesen Punkt ja nicht. Weil bei dem Auszahlung zahlst du in Anführungszeichen nur die Netzwerkgebühren fürs Versenden, aber nicht irgendeine Auszahlungsgebühr selbst. Und der einzige Punkt ist zum Beispiel, Bitwala sticht da noch ein bisschen raus, die haben gar keine Auszahlungsgebühren, da zahlst du wirklich nur 1% für den Kauf. Mhm. Wenn du es aber raussenden willst oder transferieren möchtest, dann zahlst du auch hier nur die Transaktionsgebühren des Netzwerkes dann.
Okay.
Genau. Um das so vielleicht zusammenzufassen, die Gebühren sind auch da ganz, ganz große Range, wo man sagen kann, okay, man kann da sehr viel Geld sparen natürlich, je nachdem, vor allem wenn man tradet und häufiger kauft. Aber auch muss da das Gesamtpaket sehen, will ich zum Beispiel einfach geringere Gebühren haben, dafür ist vielleicht mein Sicherheitsrisiko so ein bisschen größer oder halt eben andersrum. Und das muss halt jeder selber für sich entscheiden. Das ist halt der große Punkt.
Ja, es kommt ja auch wirklich drauf an, was man jetzt für sich persönlich eben haben möchte. Wenn ich jetzt für mich entscheide, mir ist es ganz egal, wie der Anmeldeprozess läuft. Mir ist es aber extrem wichtig, dass die Gebühren niedrig sind und Sicherheit, das steht jetzt auch nicht an oberster Stelle, sondern eben die niedrigen Gebühren, dann bin ich wahrscheinlich bei Binance super aufgehoben. Aber sobald eben das KYC ins Spiel kommt, sieht die Sache schon wieder anders aus, weil dann eben der Markt an potenziellen Plattformen eben relativ dünn wird oder ja relativ überschaubar wird. Und wenn man sagt, ich möchte jetzt aber einen Sparplan haben, KYC ist mir aber dafür wieder egal, dann gibt es jetzt eben auch noch zwei Plattformen, die das eben ermöglichen. Also wir können hier unmöglich sagen, geht am besten zu der und der Plattform. Da müsst ihr einfach für euch selbst entscheiden, was euch eben wichtig ist. Auch am besten selbst nochmal vergleichen. Es gibt auch unterschiedliche Vergleichsportale, da können wir auch ein, zwei in die Folgennotiz reinpacken. Dann könnt ihr selbst nochmal nachgucken und eben auch wirklich vollständig lesen dann, wenn ihr euch für eine Plattform entscheidet, was dort geboten wird und was noch potenziell dazukommt, wie jetzt hier eben teilweise diese Auszahlungsgebühr.
Genau, und das empfiehlt sich auch wirklich, wenn man sagt, okay, ich habe mir jetzt eine Plattform, gefällt mir irgendwie so ein Hard Fact so ein bisschen, einfach mal im Internet ein bisschen recherchieren, nach Erfahrungsberichten und solche Sachen, da kommt relativ schnell auch raus so ein bisschen, was ist da, haben die Leute gute Erfahrungen damit gemacht und solche Sachen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich selber so einen umfassenden Überblick mal zu erschaffen, um dann halt wirklich nachher zu sagen, ja, damit bin ich zufrieden, damit komme ich klar, da sind die Gebühren in Ordnung und damit fühle ich mich wirklich wohl.
Wobei man bei so Erfahrungsberichten ja auch immer sagen muss, dass die tendenziell eher negativ sind, weil sich im Internet immer die Leute aufregen, wo es irgendwie schief lief. Und die Leute, bei denen alles glatt lief, schreiben ja seltener eine positive Bewertung als die Leute, bei denen es eben schief lief, eine schlechte Bewertung.
Genau. Wobei es schon bei manchen Plattformen wird, wir kommen gleich noch drauf, dann wird man schon merken, dass da auch größere Berichte dabei sind. Also nicht nur Bewertungen von irgendwelchen Privatpersonen, die gekauft haben, sondern allgemeine Berichte, die also wirklich auch Journalisten in die Richtung gehen. Da sieht man dann schon, okay, gibt es da irgendwie eine Struktur und immer das Gleiche wiederum, was irgendwas passiert? Oder wie ist denn überhaupt so das Ansehen in der Community
einfach? Ja gut, so der Umstand, dass eher negativ bewertet wird, einfach aus der Wut heraus, trifft ja auch alle Plattformen und Dienstleister im Internet. Also das ist ja
natürlich.
So gesehen haben wir alle wieder die gleichen Grundvoraussetzungen dann.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich glaube, du wirst für jede Plattform, die wir genannt haben, mindestens eine Bewertung finden, wo jemand unzufrieden ist und negative Erfahrungen
hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, gibt's denn bei irgendeiner Plattform einen größeren oder mittelgroßen Skandal, also irgendeinen Datenleck oder wurde irgendeine Plattform gehackt? Wurde da schon mal was bekannt?
Ja, also es gab bei Binance, eben wie gesagt, die aus China kommenden, die hatten auf jeden Fall schon mal einen Hack vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren. So ein bisschen. Die das aber auch wieder, also die haben es wieder geregelt und gelöst.
Ja.
Und das war so ein bisschen der Punkt. Und der andere Punkt ist eben Coinbase. Darum wollte ich darauf anspielen gerade eben. Wenn man nämlich Coinbase so ein bisschen recherchiert und glaube ich, es war vor ein oder zwei Jahren, gab es einen ganz, ganz großen Shitstorm, weil die so ein bisschen, glaube ich, mit den US-Behörden auch zusammenarbeiten wollten. Das heißt also auch gerade so mit Privatsphäre, Regulation, Datenweitergabe. Das war für die damals nicht so geil irgendwie, im Thema Datenschutz. Mhm. Und das ist so der Punkt, das waren die einzigen zwei, die anderen waren eigentlich, glaube ich, Bitstamp war auch schon mal dabei, 2015 mit einem Hack, aber das hat sich dann auch alles ergeben. Und gerade das Thema Hacking ist ja auch der Punkt, Friedemann Brenneis hat es ja immer wieder gesagt mit diesem Thema, das sind die Börsen, die halt noch nicht gehackt wurden und dann gibt es die irgendwann gehackt werden, so in der Richtung, also weil irgendwann alle mal als Angriffspunkte da sind. Und und gerade bei Coinbase war halt eben der Punkt, oder bei vielen ist auch der Punkt halt eben, wie du schon gesagt hast, wenn Bitcoin-Preis einsteigt, dann wird natürlich die Nachfrage immer größer, die Leute handeln mehr, sie kaufen mehr. Und gerade bei Coinbase ist so ein bisschen so ein Running Gag, dass halt diese Plattform immer dann zusammenbricht, wenn der Bitcoin-Preis ansteigt. Stark. Und es ist echt so, seit 2, 3, 4 Jahren ist es immer genau der gleiche Rhythmus. Mhm. Bitcoin steigt an, Coinbase sagt, ja, sorry, wir können gerade keine Bitcoin verkaufen. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, okay, aber wenn ich jetzt doch gerade Bitcoin kaufen will, dann will ich es doch jetzt machen, nicht irgendwie warten müssen, bloß weil ihr irgendwelche technischen Schwierigkeiten habt. Und ja, das sind so die einzigen größeren Punkte, die man da sagen kann in die Richtung, ob da schon mal in der Geschichte schon mal was passiert ist.
Okay, sehr gut. Wie sieht es denn aus? Kann man sich von den Plattformen die gekauften Bitcoins wieder auf eine eigene Hardware-Wallet ziehen?
Ja, du kannst bei allen Plattformen deine Bitcoin, die du gekauft hast, transferieren auf deine eigene Wallet, also Hardware-Wallet oder Mobile-Wallet, was auch immer.
Ja.
Das ist bei allen möglich, was auch sehr, sehr wichtig ist. Weil wir wiederholen uns wahrscheinlich in der 40. Folge zum 25. Mal.
Denn wahrscheinlich alle, zum 43. Mal.
Von mir aus, wir haben es auch die ganze Zeit. Das ist ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen, wie es funktioniert, weil beinahe alle Plattformen von denen, ist es so, du kaufst deine Bitcoin und die Bitcoin werden für dich dann gehalten auf der Plattform selbst. Das heißt also, du selbst kannst dich nur online einloggen mit deinem Passwort und deinem Benutzernamen und kannst dann deine Bitcoin verkaufen oder transferieren auf ein eigenes Wallet zum Beispiel. Das heißt aber, in dem Moment, wenn die noch auf der Plattform liegen, hast du nicht die volle Zugriff auf die Bitcoin, weil du den privaten Schlüssel nicht hältst. Sondern den privaten Schlüssel hält offiziell nur die Plattform selber. Mhm. Bedeutet aber, du vertraust jetzt dieser Plattform komplett, dass du eben jedes Mal, wenn du dich einloggst, dass du deine Bitcoin transferieren kannst oder verkaufen kannst. Es gibt nämlich auch schon Punkte, dass die Plattform gesagt hat, ja Manuel, halt, von dir fehlen, keine Ahnung, irgendwelche Ausweisdokumente, wir brauchen von dir noch was, deshalb zahlen wir es erstmal nicht aus. Diese Berichte gibt es für jede einzelne Plattform. Das ist ungefähr so, wenn du zur Bank gehst, die Bank verspricht dir ja auch, dein Geld auf dem Girokonto auszuzahlen, aber es ist nur ein Versprechen, wenn du jetzt irgendwelche kriminellen Machenschaften hinten dran hast, könnte die Bank auch sagen, ja Manuel, halt, stopp, da war irgendwas ein bisschen tricky dabei, sag mal, was du da gemacht hast.
Ja, es muss ja nicht mal was Kriminelles sein. Gerade bei einer Bank zum Beispiel gibt es ja auch einfach Limits. Also kannst du ja jetzt nicht morgen hingehen und sagen, ey, ich will mein Konto mit 50.000 Euro räumen oder sowas, weil die Bank das unter Umständen gar nicht bar da hat. Das muss man ja ab einem gewissen Betrag dann eben anmelden.
Genau. Und sie würden dich erstmal fragen, was du damit willst.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist der nächste Punkt. Genau. Und das gleiche Prinzip gilt halt eben auf die Plattform selbst und auch das Thema natürlich, die Plattform macht dicht. Und haut einfach ab. Die Dinger gab es auch schon. Mhm. Dass einfach eine Plattform einfach zugemacht hat. Klar, umso größer die Plattform ist, umso geringer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit.
Ja, ja.
Aber auch das gab es alles schon. Oder das Thema Hacking. Wenn die Plattform gehackt wird, die Bitcoin geklaut werden, was natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, aber es gab es auch schon alles, ist das Problem, dass halt dann die Plattform im Gegensatz zu einer Bank, eine Bank kann ja das Geld auf deinem Girokonto, was ja eigentlich nur eine digitale Zahl ist, ja einfach wieder draufschreiben, würde ich mal in Anführungszeichen jetzt mal sagen. Mhm. Bei einem Bitcoin ist es eben nicht möglich, weil Bitcoin gibt es eben nur 21 Millionen.
Ja, was weg
ist. Und der Plattform würde nichts anderes übrig bleiben, als neue Bitcoin zu kaufen, was wahnsinnig viel Geld kostet, um dann die Kunden wieder auszuzahlen. Und das wäre, glaube ich, ein ganz, 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 ganz großes Problem, um das rechtlich auch hinzubekommen. Dass jeder weltweit sein Geld dafür wieder bekommt.
Ja gut, wenn die Plattform insolvent ist, dann ist halt Feierabend. Also
genau, richtig. Dann hast du Pech gehabt.
Hat man eben Pech gehabt, genau.
Und deshalb ist es, sie verkaufen es häufig eben als Komfort, das ist auch komplett richtig, jemand, der gar keinen Bock hat auf diese Aufbewahrung hat, mit Thema Hardware-Wallet, private Schlüssel, Recovery-Seed oder sowas, schön und gut, aber es ist überhaupt nicht empfehlenswert, deshalb der große Punkt, schickt diese Bitcoin, die ihr gekauft habt von diesen Plattformen, relativ zügig oder so schnell wie möglich wieder auf ein Wallet, für die ihr wirklich auch dann selbst die privaten Schlüssel haltet, weil nur dann habt ihr auch die volle Kontrolle darüber und das ist der größte Tipp überhaupt.
Ja, das relativiert das Risiko, hast du aber auch schon erwähnt, natürlich wieder ein bisschen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte aber keine 3% Gebühren zahlen, ich bin mir bewusst, dass das Risiko höher ist als jetzt beispielsweise bei Relay. Ich nehme jetzt Bitstamp oder Bitcoin.de und zahle mein 0,5% Gebühr. Wenn man es dann relativ zeitnah auf ein eigenes Hardware-Wallet transferiert, dann sinkt ja wieder die Wahrscheinlichkeit, dass man von so einem Hack eben betroffen ist. Also muss man für sich selbst eben den richtigen Weg finden.
Genau. Und die einzigen, die da wirklich so ein bisschen in die andere Richtung gehen, sind bei der Relay-App, da wissen wir ja, okay, da halten wir unser eigenes Mobile-Wallet, wo man einen eigenen Recovery-Seed anzeigen kann, also den privaten Schlüssel selbst halten. Mhm. Ist Bitwala, die gehen in die andere Richtung, da hast du auch so eine Art Mobile-Wallet, die haben auch eine App dafür. Und die haben so eine Art 2-von-3-System, also es gibt insgesamt 3 private Schlüssel. Und einen davon hält ein Dienstleister von ihnen, auch eine Wallet. Und dann hast du aber 2 weitere Schlüssel, die du dann hast und aufbewahren musst. Mhm. Und du brauchst also 2 Schlüssel von diesen 3, um dann dein Wallet wieder herzustellen. Das heißt also, die Bitwala selber kann nichts damit tun, weil sie nur einen haben, theoretisch.
Ja, ja.
Das ist so die stechen da von den 7 schon ganz, ganz, ganz krass raus. Also das ist da schon sehr zu empfehlen, auf jeden Fall in die Richtung zu gehen.
Gut, dann würde ich sagen, fassen wir die Folge noch einmal kurz zusammen, kommen zu unseren Formalitäten und dann natürlich noch zu unserem Knaller der Woche. Oder möchtest du noch was ergänzen?
Nee, eigentlich nicht. Also deshalb gerne die Zusammenfassung.
Okay. Also ja, zusammenfassend kann man im Endeffekt festhalten, wir können euch nicht sagen, welche Plattform ihr verwenden sollt, weil es ganz einfach darauf ankommt, wie ihr Bitcoin seht. Wenn ihr Bitcoin eher langfristig seht und eher so ja die Sache angeht und handhaben wollt wie wir, nämlich mit einem Sparplan, gibt es eben nur ja manche Plattformen, die das können. Die Großteil der Plattform ist eben darauf ausgelegt, Bitcoin mittels Einmalkauf zu kaufen. Manche Plattformen sind teurer, manche Plattformen sind günstiger. Manche Plattformen haben in der Vergangenheit schon Probleme mit irgendwelchen Datenlecks gehabt oder wurden gehackt. Wie Jonas aber gesagt hat, es wurde ja auch schon alles wieder verbessert und behoben. Also die Plattform, die gestern gehackt wurde, kann sich ja morgen weiterentwickeln und dann ist die Sicherheitslücke geschlossen. Also man muss da einfach für sich selbst ja einen richtigen Mix finden zwischen Gebühr und Funktion und einfacher Bedienung oder vielleicht auch Komplexität, wenn ich doch eher traden möchte. Und ja, wie gesagt, schlussendlich muss es jeder für sich entscheiden und wir können da keine ja eindeutige Empfehlung aussprechen. Für uns ist es die Relay-App, aber es ist ja vollkommen egal, was wir gut finden. Also ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Jo, sehr schön. Dann würde ich sagen, Jonas, kommen wir noch schnell zu unseren Formalitäten und abschließend dann zum Knaller der Woche.
Oh ja, das ist gut. ja, also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr findet uns bei allen Podcast-Plattformen, Spotify, auch Apple. Und bei Apple vielen Dank für alle Bewertungen. Da helft ihr uns wirklich sehr, sehr weiter. Ihr findet uns bei Twitter natürlich, da könnt ihr uns auch gerne Nachrichten schreiben, da sind wir sehr aktiv. Und ansonsten alle Informationen auch zu den anderen Episoden mit irgendwelchen Links und auch wie wir uns erreichen könnt auf unserer Seite bitcoinverstehen.info. Und wir freuen uns über jede Nachricht, egal ob es Feedback, Lob, Kritik, was auch immer, immer gerne her damit. Und ja, das war's, glaube ich.
Jo, natürlich auch von meiner Seite vielen Dank und lasst uns gern wissen, wo und wie ihr unseren Podcast hört. Und das freut gerne uns immer. Okay, dann ja, kommen wir zum Knaller der Woche. Da müssen wir nicht lang rumreden, da waren wir uns ziemlich schnell einig. Ist natürlich Tesla, dass Tesla jetzt Teile ihres Bargelds, ihrer Bargeldreserve eben in Bitcoin investiert. Ganz lustig, dass es jetzt eine Woche nach unserer letzten Folge eben geschehen ist, wo wir ja darüber gesprochen haben, beziehungsweise wo du ja gesagt hast, wie cool das eigentlich ist, dass man als Privatnutzer jetzt vor großen Firmen investiert sein kann. Und eine Woche später kommt eben die Pressemitteilung, dass es jetzt eben so ein Schwergewicht wie Tesla gemacht hat.
Ja, das ist schon verrückt. Und vor allem der Punkt, den ich ganz geil finde, eigentlich, oder erstmal die Tatsache, dass es Tesla da angefangen hat, heißt ja irgendwie auch, das könnte eigentlich nur einen Stein ins Rollen bringen. Weil das heißt ja, es ist Marketing pur und das war allem das Coole, Bitcoin hat dafür nichts gemacht. Tesla macht den größten Marketing-Run überhaupt jetzt und ist alles kostenlos. Und das hat keine Marketingagentur gemacht, sondern Tesla hat gesagt, okay, komm, wir investieren da jetzt. Und dazu habe ich einen sehr spannenden Artikel diese Woche auch gelesen, der so ein bisschen die Kettenreaktion hinter diesem Investment von Tesla beschreibt. Denn es gibt weltweit Unternehmen, die das ja mitbekommen und die machen sich dann auch Gedanken, warum macht Tesla das? Was ist Bitcoin überhaupt und sollten wir denn auch investieren? Und das Dilemma dahinter ist nämlich, dass Bitcoin wird wahrscheinlich die nächsten Jahre weiter ansteigen. Tesla hat zum Beispiel jetzt aktuell 1,5 Milliarden US-Dollar investiert und hat dafür die Anzahl X an Bitcoin erhalten. Verdoppelt sich der Preis zum Beispiel in den nächsten 5 Jahren, erhältst du für 1,5 Milliarden US-Dollar nur noch die Hälfte an Bitcoin. Und wenn du jetzt eben als Unternehmen dich entscheidest, investieren wir jetzt in Bitcoin, investieren wir nicht, muss man jetzt auch diesen zeitlichen Punkt ein bisschen im Kopf behalten, denn umso später ich einsteige, desto weniger Rendite könnte ich mitnehmen. Und das bringt vielleicht ein paar Unternehmen langsam so ein bisschen diesen zeitlichen Druck, zu sagen, okay, bin ich früher dran, habe ich möglicherweise mehr Rendite, bin ich später dran, habe ich vielleicht ein bisschen weniger Risiko, weil sich Bitcoin weiterentwickelt hat, aber ich erhalte einfach weniger. Und Tesla ist jetzt eben so ein bisschen der große Vorreiter bei dem ganzen Punkt. Und es wird wahnsinnig spannend werden zu sehen, wie das Ganze dann in Zukunft abspielen wird.
Ja, den Blogbeitrag habe ich auch gelesen, den können wir auch gern verlinken, weil ich den Gedankenanstoß echt cool fand. Er hat das Ganze ja dann ein bisschen weitergesponnen und meinte dann, was heißt denn das, wenn Tesla jetzt investiert und beispielsweise Daimler später investiert oder BMW oder Audi oder VW oder Honda, ist ja auch egal welches Unternehmen, dann hat es ja als Konsequenz, dass Tesla durch die Investition der nachfolgenden Unternehmen Geld verdient, allein dadurch, dass der Bitcoin-Preis steigt.
Genau.
Ist ja jetzt ziemlich offensichtlich, aber er hat eben so ja, den nächsten Schritt noch genommen gedanklich und meinte dann, wenn das so sein sollte und Tesla Milliarden allein dadurch verdient, dass eben andere Unternehmen später einsteigen, könnten die ja wieder auf der anderen Seite dann dem Kunden was zurückgeben. Also beispielsweise die Batterien ein bisschen günstiger an den Kunden verkaufen oder das Supercharger-Netzwerk weiter ausbauen oder Gratisstrom zur Verfügung stellen, dass man die ersten, keine Ahnung, 30.000 Kilometer kostenlos Strom tanken kann oder sowas, was ja wieder Wettbewerbsvorteile sind ohne Ende, einfach weil das Geld schon verdient ist und nicht mehr unmittelbar mit dem Produkt verdient werden muss. Und das ist schon verrückt, wenn man sich das mal, also wenn man nur so ein bisschen, ja, einen Schritt weiter geht, vielleicht auch ein bisschen rumspinnt, ist es echt krass, was das ja für einen Stein ins Rollen bringt.
Es ist verrückt, weil vor allem auch der Punkt eben zu sagen, das Ganze bleibt nur dann stehen, wenn gar keiner mitmacht von den Unternehmen. Mhm. Weil nur dann würden sich doch, weil die Leute, viele sagen ja auch, okay, ey, das Ganze kann nur funktionieren, das wird niemals funktionieren, weil kein Unternehmen einsteigen wird. Aber wenn ein einziges Unternehmen einsteigt, hat das den großen Vorteil. Und alles, was danach kommt, du musst irgendwann überlegen, okay, fuck, jetzt hat, oh, Entschuldigung. Okay, irgendjemand hat jetzt angefangen, entweder machen wir jetzt mit und wir sind dabei oder sie überholen uns einfach. Und das ist natürlich nicht nur bei Unternehmen so, sondern man kann sich auch bei Staaten mal den Gedanken drüber machen.
Klar, geht auch mal nochmal größer.
Ja. Genau, und das ist ein wahnsinnig faszinierender Gedanke, den man sich mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen muss. Und es wäre, glaube ich, auch mal eine coole Folge, da ein bisschen länger drüber zu sprechen. Und auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und das Geilste ist, wir sind mittendrin. Also wir haben beide nie das Internet nicht mitbekommen, wie wir anfangen eigentlich. Da waren wir noch zu jung dafür.
Ja, es war dann halt da, genau.
Genau, es war da. Aber jetzt, wenn man sich vorstellt, wir sind mittendrin in diesem Umwälzungsteil und wir kriegen es live mit. Und wie geil ist das einfach.
Ja.
Also das ist schon toll.
Alles klar, hat wieder Spaß gemacht hier. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, jo, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Alles klar.
Ciao.
Ciao.